Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 270 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 208. Ich bin Autor und Sprecher und es geht um ein sehr zentrales Thema, was wir bisher noch nie oder nur ganz am Rand erwähnt haben. Ich möchte diesem Thema 4 Folgen widmen, also Folge 1 von 4, das Thema Verlagsberatung. Da fragen sich, was ist das? In diesem Podcast und in den nächsten 3, also in insgesamt 4 Folgen, beschäftigen wir uns mit dem Beruf des Unternehmensberaters. Gemeint ist ein besonderer Unternehmensberater, nämlich einer für Verlage. Ja, man könnte ihn auch Verlagsberater nennen. Ich habe von 1989 bis 2001, also rund 12 Jahre lang, von diesem Beruf gelebt und ein kleines Büro gehabt mit Teilzeitangestellten. Ich greife das Thema mit 4 anonymisierten Beispielen deshalb auf, um Ihnen als Zuhörer zu vermitteln, dass mittlere und große Verlage innovative Impulse und Korrekturen von außen brauchen, die sie gewöhnlicherweise nicht von innen heraus schaffen. Aber auch für kleinere Verlage, die für die Finanzierung von Unternehmensberatungen große Zuschüsse kriegen, nämlich zwischen 50% und 80%, kommen Kurzzeitberatungen oder intensive Eintagesberatungen durchaus in Frage. Das ist relativ unbekannt, vor allem wenn man bedenkt, dass eine Beratungsstunde zwischen immerhin 100 und weit über 300 kosten wird. Es ist also ein Tagessatz von mindestens 1.000, aber gewöhnlicherweise um die 3.000 Euro gibt, wenn ein Berater sich intensiv mit den Fragen eines Verlages beschäftigt. Es gibt auch Berater, die sich auf den Buchhandel spezialisiert haben. Zu diesem Thema werde ich mich möglicherweise später einmal äußern. Nach meiner Schätzung gibt es etwa 15, 20, 25 Kollegen in Deutschland, die Verlagsberater sind und das hauptberuflich machen. Einige machen es nur nebenberuflich, weil sie entweder schon Pensionäre sind oder weil sie noch in anderen Bereichen tätig sind. Ja, und warum die Frage, warum überhaupt Verlage durch Außenstehende Expertise, Korrekturen oder Impulse benötigen, die wird sich Ihnen im Laufe der nächsten 4 Podcast-Folgen sicherlich erschließen. Nur so viel für jetzt und für heute. Jede Verlagsgemeinschaft besteht aus Individuen, die eine große Dynamik oder einen gewissen Beharrungs- und Bremseffekt haben. Insbesondere das Beharrungsvermögen, das ist was ganz Tolles, das habe ich ganz oft erlebt. Dann kommt man nicht weiter. Wenn die Geschäftsleitung jedoch aus strategischen Gründen oder wegen einzusparender Kosten ein oder mehrere Richtungskorrekturen anstrebt, lassen sich diese nicht immer aus eigener Kraft bewältigen. Solche Korrekturen müssen durchgeführt werden, zum Beispiel weil der Markt sich ändert, weil neue Trends auftauchen oder, ja, das passiert auch immer mal wieder, weil die Umsätze sinken. Auch zu hohe interne Kosten können der Grund sein, einen externen Verlagsberater hinzuzuziehen. Und das Geld, was man dafür zahlt, das muss sich natürlich innerhalb von wenigen Monaten oder 1-2 Jahren unbedingt amortisieren. Ich habe diesen Beruf 12 Jahre lang ausgeübt, teilweise mit bis zu 3 Freiberuflichen und 1 bis 2 Teilzeitangestellten Mitarbeitern. Denn manche Projekte sind so groß, dass ein einzelner Verlagsberater sie nicht bewältigen kann. Ich habe diesen Beruf sehr gerne gemacht. Das war in den 1990er Jahren überwiegend zum Thema Digitalisierung, Workflow, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und ähnliches mehr. Aber die Digitalisierung war mein Hauptthema. Während dieser Jahre habe ich unter anderem auch das lose Blattwerk Verlagshandbuch herausgegeben. Ein Werk mit über 4000 Seiten und 60 freiberuflichen Autoren. Ein, ja, lose Blattwerk, das kennt man heutzutage kaum noch, das aber in der Branche sehr gut angenommen wurde, das sich sehr gut mit den Referenten und Seminarteilnehmern mit hochkarätigen Inhalten füllte und mehrere hundert Abonnenten hatte. Die haben pro Jahr bis zu 400-500 Euro dafür bezahlt. Lose Blattwerk wird heutzutage nicht mehr wirklich benutzt, außer im Bereich der Juristerei, aber das ist ein anderes Thema, auf das wir vielleicht später mal eingehen. Tatsache ist, es waren hervorragende Weiterbildungsmaterialien. Ja, und bei gelegentlichen Verlagsbesuchen oder Telefonaten oder Treffen auf Messen höre ich noch häufiger lobende Worte zu diesem Werk. Ich war 20 Jahre lang Herausgeber und Verleger, das insbesondere für Volontäre und auch für die Fortbildung aller eingesetzt wurde. Warum ich dann diesen Beruf langsam aufgegeben habe und Oberstudienrat an einer Berufsschule im Medienbereich geworden bin? Nun ja, die Auftragslage veränderte sich und eine sichere Lehrtätigkeit löste für mich die manchmal unkalkulierbare Selbstständigkeit mit diesen letztlich auch sehr hohen Kosten ab. Mein heutiges erstes Beispiel bezieht sich auf einen Fachverlag mit etwa 40 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Die Branche möchte ich hier nur anonym andeuten. Es könnte zum Beispiel im Bereich Gartenbau ein Verlag gewesen sein, der rund 20 Zeitschriften in zum Teil sehr hohen Auflagen extern produzieren ließ. Daneben gab es natürlich einen Buchverlag und es wurden Seminare und Beratungsdienstleistungen angeboten, wie das im Fachbereich so üblich ist. In meinem Beratungsauftrag ging es darum, die sehr hohen Kosten der Zeitschriftenproduktion, die bei rund 1 Million Euro pro Jahr für die Druckvorstufe lag, also ohne Druck, zu analysieren und Optimierungen vorzuschlagen. Diese hohen Kosten betreffen nicht die Druckkosten, nein, sondern wirklich die Kosten der Fremddienstleister, also der Scanstudios, des Satzbetriebes, der Kurierfahrten und der gesamten Korrekturabläufe. Der Verlag war zwar sehr gut aufgestellt, hatte auch Gewinne, hatte feste Pläne, wann was zu produzieren war und etwa 6 Mitarbeiter, die hiermit eigentlich voll ausgelastet waren. Finanziell stand der Verlag gesund da. Der Verleger, Sohn des verstorbenen Verlagsgründers, hatte die Vision, die er mit mir als Berater besprach und erarbeitete, alle Zeitschriften in-house mit rund 4 Mitarbeitern zu produzieren. Also fertige PDFs an die Druckerei liefern zu lassen. Also die Arbeitsabläufe stark zu verschlanken. Das war in den 90er Jahren noch völlig unüblich und fast ganz unbekannt. Hierzu wären Investitionen in Hardware und Schulung notwendig gewesen, bei einem dann jährlichen Aufwand von ca. 600.000 Euro statt 1 Million. Es ging also darum, einen Zeit- und Kostenvorteil zu erzielen, der im besten Fall bei rund 40% Ersparnis gelegen hätte. Hatte man also bislang 1 Million Euro an Kosten im Jahr für diese Zeitschriften in der Druckvorstufe, so wären es möglich gewesen, diese auf ca. 600.000 zu reduzieren. Ja, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Die ersten Gespräche des Verlegers, die er mit dem Abteilungsleiter Herstellung führte, erbrachte viele Widerstände und die Einschätzung, das sei niemals möglich. Da dieser Herstellungsleiter dann später an einem meiner Seminare teilgenommen hatte, wusste er, dass ich in diesem Bereich sehr viel Kompetenz als Referent und Berater habe und er empfahl dem Verleger, sich mit mir über einen möglichen Auftrag zu unterhalten. Nach einem circa eintägigen Beratungsgespräch zwischen mir als Verlagsberater und dem Verleger beschlossen wir ein eintägiges Seminar für alle Hersteller des Verlages zu machen, in dem die Grundlagen eruiert werden sollten, die nötig wären, um binnen 3 Jahren alle Arbeitsabläufe im Verlag auf einen neuen, kostengünstigeren Weg zu bringen. Erst danach wurde zwischen dem Verleger und mir die Vision schriftlich formuliert und ein Auftrag an meine Firma gegeben, der 3 Jahre umfasste. Was war zu tun? Um den finanziellen Rahmen abzustecken, rechnete ich ca. 20 Schulungstage, wir nannten das Training on the Job, pro Tag ca. 3.000 Euro, naja, das wären 60.000 Euro Gesamtkosten gewesen. Ich berechnete für 3 Jahre Begleitung, in denen ich rund 8-mal jährlich im Verlag jeweils einen Tag zubrachte, mit Gesprächen, mit Beobachtungen, mit Kurzseminaren, das berechnete ich mit ungefähr 130.000 Euro. Hinzu kamen für mich und meine Referenten Hotel- und Übernachtungskosten und Fahrtkosten von ca. 20.000 Euro. Das heißt, die externen Beratungskosten beliefen sich, wenn sie nachgerechnet haben, also auf rund 210.000 Euro. Das sind einmalige Investitionen, die auf 3 Jahre zu verteilen sind und diese Kosten sind pro Jahr 70.000, aber eben nur 3 Jahre lang. Meine Berechnung ergab, dass wir zunächst einmalige Kosten von ca. 100.000 Euro in Hardware hätten, dass Mitarbeiter für Schulungen abgestellt werden müssen und dass für den Übergang 2 bis 4 neue Mitarbeiter in Teilzeit angestellt werden müssten. Diese zusätzlichen Personalkosten, die dazu dienten, den Workflow der Texterfassung, der Korrekturphasen, des Layouts und so weiter, die addierten sich auf 500.000 Euro pro Jahr. Somit wäre jährlich mit ca. 600.000 Euro zu rechnen. Das entsprach genau der Vision des Verlegers. Ich konnte ihn also dabei unterstützen und hielt das für realistisch. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber trotz der befürchteten Widerstände und der sehr stark gewachsenen, harten Strukturen dieses Verlags hatten wir bereits nach weniger als einem Jahr unser Ziel schon zu einem relativ großen Teil erreicht. Und die zu schulenden Mitarbeiter legten ihre Skepsis ab und waren teilweise jedenfalls mit sehr großer Begeisterung dabei. Dass wir in Teilen neues Personal einstellen mussten, lag an der sehr hohen Komplexität der Layout-Aufgaben, an der Anbindung an Datenbanken, an notwendige XML-Strukturen und der Zielvorgabe des Verlegers, die Produktionszeiten, jetzt kommt es, von 4 bis 8 Wochen für ein Zeitschriftenobjekt auf weniger als 3 bis 4 Wochen zu reduzieren, um sehr aktuell zu bleiben. Es handelte sich also um eine Win-Win-Situation, die anfangs gar nicht möglich erschien, aber durch die Begeisterung der Mitarbeiter und der neu hinzukommenden Profis war das sehr gut zu realisieren. Dass der Prozess dennoch, so wie von mir prognostiziert, nahezu 3 Jahre dauerte und der Verlag hinterher ein anderer war, lag an Folgendem. Bisher hatte der Verlag ausschließlich externe Betriebe mit dem Layout und der Belichtung der Druckplatten beauftragt. Das war damals State of the Art. Am Ende der 3 Jahre gab es keinen einzigen externen Beteiligten mehr. Alles geschah im Haus. Die Prozesse wurden schneller, effektiver und führten sogar dazu, dass weitere Zeitschriftenobjekte gegründet wurden, die, da sie anzeigenträchtig waren, die Rendite des Verlags noch zusätzlich erhöhten. Viele Gespräche mit jedem einzelnen Mitarbeiter im technischen Bereich führten zu diesen sehr positiven Veränderungen, die sich vergleichbar auch in anderen deutschen Verlagen abspielten. Insofern war man dann wirklich auf der Höhe der Zeit. Ja, und dann gucken wir mal zurück, das ist eine ganze Zeit her. Und wenn man heutzutage einem technikaffinen 25-jährigen Mediengestalter oder Drucker heute erklären würde, wie früher die nicht-digitalen Arbeitsabläufe funktioniert haben, der würde fast sagen, Mensch, das hört sich ja an wie Opa erzählt vom Krieg. Denn früher hatten die externen Satz- und Grafikbetriebe eine sehr hohe Kompetenz, die sie mit Stundensätzen zwischen 100 und 300 Euro, beispielsweise für besondere Scans, berechneten. Die Stundensätze in diesen externen Betrieben waren deswegen so hoch, weil die Investitionskosten in die damalige Hardware um das etwa 5- bis 10-fache teurer waren als in der Desktop-Technologie, wie wir sie heute kennen. Vereinfacht gesagt habe ich mit diesem Beratungsauftrag für das mittelständische Unternehmen mit rund 10 Millionen Euro Umsatz dafür gesorgt, dass Mitarbeiter weiterqualifiziert wurden, dass sie aktueller waren und auf der Höhe der Zeit produzierten. Ja, mit dem Nachteil, dass bei den externen Betrieben, den sogenannten Dinosauriern, etliche Arbeitsplätze wegfallen mussten, weil nun die Aufträge aus diesem Verlag wegblieben. Das heißt, extern wurden Arbeitsplätze vernichtet durch meine Arbeit und die Vision des Verlegers. Hätten sich diese externen Dienstleister auf die neue Technologie viel schneller eingestellt, hätten ihre Stundensätze massiv gesenkt werden müssen. Denn wir arbeiteten in diesem Verlag intern am Ende mit Stundensätzen zwischen 60 und 80 Euro. Mehr hätte ein externer Dienstleister auch nicht berechnen dürfen. Ja, und auch solche Gespräche mit den externen Betrieben waren Teil meines vom Verlag finanzierten Beratungsauftrags. Und die externen Betriebe haben sich einfach gewehrt. Die wollten nicht. Gut, Pech gehabt, Arbeitsplätze weggefallen. Wobei der Auftrag war, bring den externen Betrieben bei, wie sie mit neuer Technologie, genau wie wir, wesentlich günstiger und schneller produzieren konnten. Die wollten nicht. Saßen auf einem hohen Ross. Ja, soweit die betriebswirtschaftlichen Aspekte. In der Summe habe ich diesen Auftrag sehr gerne gemeinsam mit einigen Co-Referenten durchgeführt. Wir haben die ein oder andere Klippe umschiffen müssen. Und ich habe parallel dazu in anderen Verlagen und in Seminaren ähnliche Themen behandelt. Daher rührt meine Kompetenz, die ich monatlich und jährlich durch die Lektüre von sehr vielen Fachbüchern und Fachzeitschriften permanent ausgebaut habe. Und dadurch konnte ich meine Beratungsfirma und auch mein Lose Blattwerk, das Verlagshandbuch, sehr gut aufbauen und finanzieren und habe die Branche in Themen der Digitalisierung sehr weit nach vorne gebracht. In den nächsten 3 Folgen werde ich 3 weitere anonymisierte Beispiele aus den 1990er Jahren Ihnen präsentieren, werde teilweise auch mehr ins Detail gehen. Ja, und Sie brauchen keine Angst zu haben, es geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht überwiegend um Menschen. Und es geht darum, gelegentlich den ein oder anderen alten Zopf abzuschneiden. Ja, toll, dass Sie sich auf dieses Thema eingelassen haben. Verlagsberatung, Unternehmensberatung für Verlage. Haben vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt gehabt und freuen sich auf nächste Woche. Nächste Woche also Folge 2 von 4, Verlagsberatung. Und das wird die Folge 271 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 209. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich und wünscht Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Ralf Plenz, ehemaliger Unternehmensberater für Verlage, jetzt Herausgeber und Verleger der Reihe Perlen der Literatur. Ich bin der Herausgeber und Sprecher dieses Podcasts. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch diese Woche und auf Wiederhören. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter.